herzlich willkommen zu der Rubrik Pradanoid. Düstere Geschichten aus der Modewelt mit eurem Host Obeida, also ich. Nur bei The Devil's Closet. And that's all. Welcome back, guys. Welcome back. Ich grüße euch alle ganz herzlich zu der zweiten Folge meiner Rubrik Pradanoid. Yes. Die erste Folge ging es ja um die Akte Chanel. Wenn ihr sie nicht gehört habt, könnt ihr sie gerne hören. Heute geht es um den Fall Gianni Versace. Und der zum Beispiel jetzt, also für die Leute, die zum Beispiel Gianni Versace nicht kennen, die Geschichte allgemein, alles, was hinter Versace steckt, don't be so panic, alles gut, setzt euch wieder hin, dafür bin ich ja da. Ich bin ja dafür da, damit wir alle natürlich, ne, mehr wissen, you know? So, also in dieser Folge spreche ich rund über die Geschichte von, um den Fall, sagen wir so, ja, um den Fall von Gianni Versace. Ich fange jetzt erstmal mit einer kleinen Zusammenfassung an, woher er kommt, wer eigentlich Gianni Versace war, und es wird wirklich intens, und ich freue mich auf jeden Fall und bedanke mich schon mal jetzt fürs Zuhören. Also, fangen wir mal an. Gianni Versace wurde am 2.12.1946 in Italien, Reggio Calabria, geboren. Also, es tut mir leid an alle italienischen sprechende Menschen. I'm sorry. Ich gebe mein Bestes. Er wuchs anfangs mit einer älteren Schwester, einen älteren Bruder und seine jüngere Schwester Donatella Versace auf. Seine ältere Schwester starb mit gerade 12 Jahren. Somit war Gianni nun der Zweitälteste. Genau, das ist erklärend. Er studierte Architektur und half seiner Mutter in ihrem Schneidergeschäft, weil die Mutter Schneiderin war und sie auch insgesamt laut Berichten 45 Mitarbeiterinnen hatte. War es halt, sag ich jetzt mal, wirklich so ein Geschäft, und er half halt mit dabei. Und also half halt mit im dem Geschäft. Und was ich so krass fand, ist halt, also er ist ja nicht der, also ich finde es so krass, auch bei der Recherche kurz mal angesagt, es gibt so einige Designer, die haben Architektur studiert, ne? Ich glaube Tom Ford, Virgil Abloh und Gianni Versace, ne? Also natürlich andersherum von der Chronologik. Aber es hat mich schon ein bisschen so, ich weiß nicht, Leute, die Architektur studieren, so, please reach out to us. Was ist los? Was gibt es beim Architektur, was euch so inspiriert, Mode zu machen? Naja, aber das hat mich schon so, ich dachte mir so, ah krass, noch einer. In dem Business von seiner Mutter konnte er Kontakte sammeln, bis er zum Punkt kam, um selber freiberuflich Modedesigner zu werden auf dem Markt. Erst nach 10 Jahren, nachdem er sich entschieden hat, okay, ich möchte jetzt freiberuflich Modedesigner werden, konnte er sich erst dann komplett selbstständig machen. In den 10 Jahren, also zwischen 1968 bis 1978, war er als Designer bei Callaghan und Genny tätig. Das sind halt zwei Modemarken gewesen. I don't know, ob die noch immer noch existierte. Ja, also für die alle, die self-made sein möchten, Leute, 10 Jahre hat er gebraucht, um wirklich hundertprozentig selbstständig zu sein. In den 10 Jahren musste er einfach für andere Designer halt arbeiten. Aber immerhin, das ist ja auch ein Erfolg, für andere Designer arbeiten zu können, ne? 1979, also ein Jahr später, nach seiner kompletten Selbstständigkeit, eröffnete er in Mailand die erste Versace Boutique. Also 1979 wurde die erste Versace Boutique eröffnet. Und das natürlich in Italien, und zwar Mailand. In den 80ern war er, also es war so sein Durchbruch, weil in den 80ern, also es ging, also er war im Munde von anderen reichen Menschen, und die Fashion liebten, und das auch für die Musiker, auch Filmstars, also die 80ern waren wirklich einfach richtig gezeigt am richtigen Ort. Es war alles genau richtig. durch das Medusa-Gesicht in verschiedenen Kreationen machte er es unbewusst zum Wiedererkennungswert, was auch im Nachhinein das Logo für die Marke war. Also wir alle kennen das Medusa-Gesicht von Versace, egal ob auf Schals, beim Taschen, also von Taschen, Gürtel, glaube ich auch, oder zum Beispiel als Haute-Couture-Kleid, was zum Beispiel jetzt aktuell die Met Gala, was Cardi B zum Beispiel getragen hat. Die hat ja auch überall just nur Medusa, Plugs irgendwie so Ketten und so getragen als Kleid. Genau. Gianni Versace war von 1982 bis zu seinem Tod in einer Beziehung mit dem Model Antonio De Amico. Ja, das einmal noch kurz gesagt. Also, er war auch in der Beziehung und das halt. Also, es war halt schon eine ernsthafte Beziehung, obwohl ich muss noch gleich nochmal jetzt dazu kommen. Ja, also, ne, er war in einer Beziehung. Ich wollte es nur sagen, ne? Er war in einer Beziehung. Und ja, eigentlich so, ich denke mir so, es ist eigentlich voll, ich muss eigentlich meine Stimmlage ändern, weil es ist alles schon eine sehr traurige Geschichte, was jetzt so passiert. Aber ja, Gianni Versace war nicht nur wegen seiner besonderen Bemusterung an seinen Stoffen bekannt, wie zum Beispiel Tiermusterung, Neger, Leopard oder zum Beispiel diesem V-Vogel. Durch Gianni wurden die Supermodels geboren. Also der Name Supermodels und allgemein Supermodels durch Gianni Versace. Also durch ihn ging das alles in Runde. Und er hat auch vieles, also durch die Models, also dank ihm werden auch Models, also zu der Zeit. Das war ja alles in den 90ern, also jetzt sind wir von den 80ern jetzt zu den 90ern. Und zu der Zeit, Models waren halt, wurden nicht so gut bezahlt. Also auch heutzutage werden Models nicht sehr gut bezahlt, außer du, ja, ich will nicht böse sein, ne? Aber außer du kommst jetzt aus einer guten Familie, die Connections haben und so weiter, wo man Schritt für Schritt in Covers kommen könnte und sich selber Kontakte knüpfen können und dann kannst du einfach ein reiches Model halt sein. Wie zum Beispiel Kendall Jenner ist tatsächlich aktuell das reichste Model. Nee, das die bestbezahlteste Model, das nee, das bestbezahlteste Model, was es auf dem Markt gibt. Auf dem Markt gibt. Als ob die ein Objekt wäre, Entschuldigung. Nee, aber sie kommt ja aus einer reichen Familie schon. Ne? Also unabhängig von Keeping Up with the Kardashians. Aber selbst damals, Caitlyn Jenner war, also ihr Vater, war ja reich. Und die Mutter, Kris Jenner, also die kommen ja alle aus einer reichen Gegend. Das heißt, es war zu der Zeit in den 90ern sehr schwer als Model gut bezahlt zu werden. Und das also ständig, wisst ihr, ständig. Und Gianni Versace hat einfach, sag ich jetzt mal, eine Wand durchbrochen und es komplett geändert. Und ja, sprechen wir mal ganz kurz über die Supermodels und wer das eigentlich alles war, ne? Anfang der 90ern hatte Versace deren Herbstkollektion auf dem Runway präsentiert. Die Saison trug den Namen Freedom 90s. Gleichzeitig hat der Musiker George Michael seinen Song Freedom rausgebracht. Zu dem Song musste ein Musikvideo geplant werden und entweder George Team oder Versace Team kam auf die Idee, dass man einfach die Models, die auf den Catwalk liefen, von Versaces Herbstkollektion, die sollten, also auserwählte Models, sollten dann in George Michaels Musikvideo Freedom mitwirken. Und das war natürlich für die 90er was ganz Großes, weil, also ich finde es voll komisch, dass es nicht davor schon gab, aber ich glaube, jetzt ist es so total normal. Aber halt, das war irgendwie das allererste Mal, glaube ich mal. Also es wird so vermittelt, als ob das das allererste Mal war bei George Michaels Musikvideo. Also, das war allgemein in der Musikgeschichte das allererste Mal, dass Models im Musikvideo zu sehen waren. Also davor irgendwie nicht, aber seit dem Musikvideo von Freedom von George Michael ist es wurde es, sag ich jetzt mal, geboren, dass Models in Musikvideos auftreten, so. Jetzt sieht man ja auch Models in Musikvideos, aber das ist halt so voll normal, aber es ist halt schon krass, wenn man so denkt, okay, vor den 90ern war es halt total unnormal, dass Models, oder es war gar nicht gesehen, man hat gar nicht drüber nachgedacht, ein Model in ein Musikvideo einfach mitwirken zu lassen. Aber ich muss auch sagen, dass heutige Musikvideos wie teure, krasse Autos, Alligatoren im Musikvideo, Tiere und dies und das und das, ich glaube auch vor den 90ern auch, oder sag ich jetzt mal, dicke Hintern oder allgemein Freizügigkeit, ich glaube vor den 90ern war es überhaupt nicht erwünscht, sagen wir es mal so. Deswegen denke ich mir, okay, das macht schon Sinn irgendwie, dass es zu der Zeit das allererste Mal war. Zu den Supermodels zählt Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington und Tatjana Patitz. Diese Models wirkten im Musikvideo mit, diese Models haben auch gleichzeitig, waren auch gleichzeitig auf den legendären British Vogue-Cover zu sehen. Also sie hatten halt ein Fotoshooting alle zusammen. Und das ist halt einer der bekanntesten Fotos, die es je gibt. Erstens, weil auch Peter Lindenberg das fotografiert hatte und auch, weil es war einfach zu der Zeit ein richtig krasser Hype. So. Und das machte das alles noch mehr populärer. Ne? Supermodels und wer sind Models, wer sind die und was machen die, was essen die nicht und was treiben die so. Also zu den Supermodels zählten zum Beispiel auch Claudia Schiffer, auch wenn sie nicht im Musikvideo zu sehen war, aber sie war zum Beispiel Karl Lagerfelds jahrelange Muse, also zählt sie halt auch zu den Supermodels, obwohl sie halt nicht, was ich glaube, nicht in dem Musikvideo von George Michael zu sehen war. Ja, wisst ihr, was immer krass ist? Mir fallen immer die Sachen jetzt ein, wenn ich drehe, wo ich mir denke, das hätte man auf jeden Fall vorher recherchieren können. Aber ja, ich habe jetzt geguckt und laut Recherche sollte Claudia Schiffer nicht im Musikvideo zu sehen sein. Naja. So, das einmal ganz kurz zu den Supermodels. Ja, und ich glaube halt auch, also kurz mal gesagt, Supermodels, so wie es damals es gab, wird es, glaube ich, sowas nie wieder geben. Glaube ich einfach zumindest. Ich weiß es nicht. Es war einfach damals halt, also ich war auch da nicht geboren, ne? Also denk nicht, ich weiß von allem Bescheid, aber ich weiß nicht, so, es wirkt so, als ob es so, also es ist ja immer so, so wie es war, wird es niemals so sein, aber so, das mit den Supermodels, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das war was ganz Krasses, was ganz Neues und jetzt ist es halt wirklich so, du musst noch nicht mal von Natur aus richtig gut aussehen. Es hört sich richtig krass enttäuschend an, aber du musst das Geld haben. Wenn du das Geld hast, wenn du die Connections hast, dann kannst du ein erfolgreicher Model werden. Also, es gibt, glaube ich, auch Models, die nicht aus reichen Verhältnissen kommen. Wie zum Beispiel Ado Catch. Ich liebe Ado Catch. Aber das ist so selten, so, ne? Natürlich kann nicht jeder alles werden, so, ne? Aber mittlerweile, ich glaube wirklich so Körpergröße, also wirklich die Größe, Gesicht ist mittlerweile so egal, weil Gesicht kannst du dir teilweise kaufen, ne? Und es wird sowieso ja alles gefotoshoppt, das wurde ja schon immer so gemacht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, eine einzelne Person hat, es ist nicht mehr so wertvoll. Es ist nicht mehr so wertvoll, ein Model zu. Also, wenn du von Natur aus hübsch bist, eine schöne Körpergröße, dass man denkt, ja, ey, aus dir wird was. Nein, so heutzutage ist es anders. Es hängt von Followern-Zahlen halt ab, woher man dich zum Beispiel kennt. Bist du zum Beispiel, hast du einen YouTube-Channel oder. Also da kommt es ja auch drauf an, ne, ob du wirklich halt in die Branche einsteigen kannst oder wer du halt bist. Ich bin auch ehrlich, klar, zum Beispiel wie Kendall Jenner, sie ist jetzt die bestbezahlteste Model, was es jetzt aktuell gibt. Aber sie hat auch selber gesagt, dass sie auch nicht gut aufgenommen worden, nicht gut aufgenommen wurde von den Modeln-Kollegen. So, weil die anderen halt hart arbeiten müssen und es so wirkt, als ob sie nicht hart arbeiten müssten. Und ja, viele Models berichten ja auch, ne, dass die ihr Geld, was sie verdienen, ihre Familie geben. Und Kendall Jenner beispielsweise jetzt nicht, aber ne, nicht bös jetzt gesagt, ne, also nicht, dass man das Gefühl hat, so, ja, wenn du reich geboren bist, bist du so ein Arsch. Nein, keiner kann was dafür, in was du für eine Familie geboren wirst. So, keiner sucht sich das ja auch aus. Aber kurz einfach nur dazu, damals war es, ich weiß auch nicht, ich glaube, damals war es einfach ganz anders. Es war einfach ganz anders, glaube ich, wie Models wirkten und wie sie so waren, wie sie für uns halt, was sie für uns so bedeuten zu der Zeitpunkt. Zum Beispiel Naomi Campbell war für mich als Kind sowas Krasses, also wirklich was ganz Krasses, weil man wenig, weil sie war halt, zum Beispiel, sie war halt, also sie ist eine schwarze Person, aber sie wirkt nicht so wie eine, also sie wird nicht, also nee, durch sie, also sie ist so stark, dass man sie nicht so darstellt, also wie eine klischeehafte schwarze Frau. Also sie ist so anders, sie ist so selbstbewusst, Empowerment und sagt ihre Meinung und ist jetzt nicht the ghetto, lange Fingernägel und hier keine Ahnung was so, ne? Sondern sie ist elegant und einfach eine tolle Frau, weiß, was sie will und sie hat sich einfach einen Namen gemacht. Und das finde ich so krass, dass es halt eine schwarze Frau ist. Weil für mich als Kind war es halt einfach, es war einfach was. Es war für mich was sehr Bedeutsames. Deswegen bin ich sehr stolz, dass es und dankbar, dass es zum Beispiel damals auch die Supermodels halt auch gab. Ne? Ja, ich habe einfach viel zu lange darüber geredet. Ich wollte eigentlich nur kurz anmerken, was Supermodels sind und was Gianni Versace auch gemacht hat. Ne? Also was sein Einfluss war. Also wirklich, er hatte einen sehr starken Einfluss in der Modewelt. Wirklich, wirklich, wirklich. So, dann kommen wir mal ganz kurz zu seiner Erkrankung, denn 1996 erkrankte Gianni Versace an Knochenkrebs, was man in der Wange entdeckt hatte, was aber durch eine Chemobehandlung bekämpft wurde. Versace wurde, also laut Wikipedia, ich habe es nirgendwo gelesen, ich habe auch keine Bestätigung bekommen, aber laut Wikipedia, also in Wikipedia steht, dass er HIV-positiv war zu seiner Lebzeit. Ich habe leider nichts anderes gesehen, also keine Berichte bis jetzt, dass das halt wirklich stimmt, nur bei Wikipedia. Deswegen, das möchte ich mal kurz anmerken, ja, einfach for the record. Ja, also zu seinen Lebzeiten war er halt einfach ein erfolgreicher Designer. Was ihn natürlich so berühmt gemacht hat, waren, wie gesagt, seine schrillen Looks, seine Cutouts, seine Bemusterung und das haben sehr seltene Modedesigner zu seiner Zeit gehabt. Ne? Damals war es Chanel, was gab es noch? Chanel, Prada, Hermes, also das sind alles ganz schlichte Sachen, auch zu der Zeit. Es war alles sehr, 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 sehr schlicht. Oder Calvin Klein, so es war alles sehr schlicht, schlichte Töne, schlichte Schnitte, die es schon damals gab. Aber Versace machte das noch krasser, so mit diesen ganzen goldenen Akzenten und auch das mit dem Medusa-Kopf, das ist halt so, also es ist so ein Hingucker, so man weiß automatisch, okay, das ist Versace, man weiß das halt einfach und es war einfach was für sich selbst, so natürlich, beispielsweise Gucci, merke ich auch gerade, Gucci ist gegen Versace sehr schlicht, muss ich sagen. Ne, wenn man zum Beispiel Gucci denkt, weil mir fällt gerade Gucci ein, ich habe gedacht, okay, ist Gucci auch schrill, aber Gucci ist, finde ich, gegenüber zu Versace sehr, sehr, sehr schlicht. Ne? Aber natürlich zu anderen Marken ist Gucci auch sehr extravagant. Ne? Ja, und zu seiner Lebzeit war er halt auch Milliardär. Er war einfach am Ende ein Milliardär. Er hat sehr, sehr, sehr gut gelebt. Kommen wir mal ja, zu dem wichtigen Teil des Falls, und zwar seinem Tod. Wie ich ja schon gesagt habe, 1996 erkrankte er an Knochenkrebs. Und ein Jahr später, am 15. Juli 1997, wurde er erschossen. Um circa 8:45 Uhr Laut Berichten wurde Gianni Versace von seinem Callboy Andrew Philip Cunanan, ja, Cunanan, vor seiner Villa in Miami Beach erschossen. Und das an seinen Treppen. Er war auf dem Weg, sich seine tägliche Zeitung sich abzuholen. Das war immer seine Routine. Aber es war nicht seine Routine, dass er immer selbst die Zeitung sich holt, sondern eigentlich hat er immer einen Assistenten geschickt. Aber an diesem Tag, am 15. Juli, wollte er selber rausgehen. Gianni wurde am Hinterkopf und an seine linke Wange geschossen. Also angeschossen und im Nachhinein, ja, also erschossen, so. Im Krankenhaus sofort hat man auch, also auch schon davor, aber auch auf dem Weg, also im Krankenhaus wurde es bestätigt, dass er tot war. Aber auch, wo man ihn halt gefunden hat, war zu sehen, okay, er ist tot, so. Nichts ist mehr lebt, also nichts lebt, so. Kein Puls, gar nichts. Und auch sein damaliger Freund, Antoni, sein damaliger Freund Antoni, hat die Schüsse gehört und ist sofort nach vorne gelaufen, also sofort vorne zu der Eingangstür und hat ihn da halt gesehen. Und ich finde, sowas ist das Heftigste, was, glaube ich, einem jemals passiert, egal woher man kommt, aber jemanden, sein Geliebten oder allgemein jemanden erschossen am Boden zu sehen, ist einfach nur schreckhaft. Ja. Und jetzt kommen wir zu was ganz, also jetzt geht's deeper in die Geschichte. Und zwar, wer war denn sein Mörder? Andrew Philip Cunanan, Andrew Philip Cunanan war ein 27-jähriger Kerl aus Kalifornien. Er hat philippinische und italienische Wurzeln. Er soll laut bekannten Ex-Klassenkameraden ein IQ von 147 gehabt haben. Das ist schon eine heftige Nummer. Er soll noch 3 weitere Geschwister haben. Sein Vater wurde, ich weiß nicht zu welcher Zeit, das war, ich glaube vor den 90ern oder so, wurde er verhaftet. Und im Nachhinein hat er die USA verlassen und lebte dann in den Philippinen. Also er ging halt einfach wieder zurück. Das machte Andrew zu schaffen. Somit soll er sich verändert haben. Auch, dass er ein Doppelleben führte, weil er homosexuell war, war für ihn schon was schwierig, weil seine Familie sehr streng religiös war. Und dass man das Gefühl hat, okay, ich lebe ein Doppelleben, mein Vater wurde verhaftet, aber dann ist er zurück in die Philippinen gegangen. Was macht ihn allgemein, persönlich, psychisch, alles zu schaffen? Er brach dann auch sein Studium ab, widmete sich andere Sachen, die ihm mehr Adrenalin verschaffte. Und zwar, er schlief mit reichen älteren Männern, laut Erzählungen auch mit berühmten Promis. Da er aber ein notorischer Lügner war, also er war bekannt, viel rumzulügen, kann es auch sein, dass er nicht einfach so mit den Männern in direkten Kontakt kam, sondern dass er vielleicht danach richtig so gesucht hat, so wirklich so, ich muss mit reichen Männern oder ich muss mit reichen Menschen in Kontakt kommen. Und er hat ja auch im Gegenzug auch reiche Sachen bekommen, ne, reiche Gegenstände, so, und auch Geld hat er auch bekommen. Also der war halt so, wie die Medien das halt berichten, ein Gigolo. Also 1990 lernte er Gianni Versace in San Francisco kennen. Das Problem ist jetzt leider bei der Geschichte. Die Familie Versace streitet bis heute die Freundschaft zu den beiden halt ab und teilte mit, dass die beiden sich gar nicht kannten, also dass sie sich niemals kennengelernt haben, dass sie niemals voneinander wussten und dass Gianni Versace nie was mit ihm zu tun gehabt hat. Ne? Also das ist halt auch die Frage, ne? Weil am Ende bleibt es halt offen, weil man weiß es halt nicht. Man weiß es halt nicht, ob die beiden sich wirklich kannten oder ob das halt einfach für ihn ein Fremder war und der einfach angeschossen wurde. Ne? Er soll Drogen wie Kokain, starke Schmerzmittel in Kombination mit Alkohol und Methamphetamin und auch Cannabis regelmäßig konsumiert haben. Und das machte seine Psyche auch, nochmal, das beeinflusste natürlich auch seine Psyche, der hat regelmäßig konsumiert. Also auch von Bekannten, die das erzählt haben, haben gesagt, dass er regelmäßig konsumiert haben soll. Er war auch unter Gay-Clubs bekannt, dass er gerne Pornos dreht, wo er auch gerne halt unterwürfig halt ist, also sehr gerne freiwillig. Und das gab ihn halt auch im Nachhinein auch so an. Also auch vorher, aber die ganze Zeit, das hat ihm so Adrenalin-Schubs gegeben. Ne? Also er wollte allgemein in der Erotik-Szene einfach, ja, sich austoben. Nicht dieses Doppelleben führen, sondern wirklich dieses Ich bin ich so. Ja, er hat insgesamt 5 Menschen getötet, darunter Gianni Versace und 2 seiner engsten Freunde. Und das alles in einem Jahr. Das ist auch, finde ich, sehr wichtig, das mal zu wissen. Denn, also er war ein Serienmörder, also das gehört zu Serienmördern halt dazu. Also es gehört, also so eine Tat, was er gemacht hat, gehört unter der Kategorie Serienmörder. Und er war einer der meistgesuchtesten Serienmörder in den USA, also einer der 10 meistgesuchtesten Serienmörder. Und was richtig krass ist, ist halt einfach, dass man am Anfang gar nicht gedacht hat, dass es er ist, war. Also auch unter den 5, so, man hat das nicht so gedacht. Man dachte halt einfach, ja, also man hat einfach rausgefunden, man hat ermittelt, aber man kam einfach nicht dazu, dass es er war. Und ich glaube vielleicht, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man sowas ermittelt, aber ich glaube, das ist halt richtig schwer, weil man halt denkt, ja, wer will, würde jetzt hier töten? So, man muss dann in dem Fall jeden durchnehmen. Ja, das war halt sehr krass. Und er hatte halt auch keine Motive. Also einige Mörder oder man, wenn man Sachen halt ermittelt, ermittelt man ja auch unter Motiven, dass man denkt, okay, der Mörder tötet nicht einfach willkürlich, sondern der Mörder tötet zum Beispiel nur Frauen unter 30 oder so oder Frauen, die ihn sexuell erregen, sowas gibt es ja auch, ne? Oder Frauen, die, sag ich jetzt mal, ihn nicht gehorchen oder sowas, ne? Oder zum Beispiel Mörder, die zum Beispiel Kinder umbringen, die sich an Kinder vergehen und dann Kinder umbringen, ne? Da merkt man auch, okay, das sind die Motive dazu. Zum Beispiel so, das ist jetzt nur ein Beispiel, damit man das halt sacken lässt, aber zum Beispiel jetzt wie Mörder, die zum Beispiel sich an Kinder vergehen und die halt töten, die würden beispielsweise jetzt keine 50-jährige Frau töten, so. Einfach so, wisst ihr, das ist nicht das Motiv halt dazu. Mein Kühlschrank meldet sich schon wieder. Mann, ja. Und bei Andrew gab es nicht wirklich ein Motiv. Also man sagt es, man hat nichts Richtiges gefunden. Man denkt sich jetzt nur, okay, vielleicht, also wirklich, also 2 waren ja seine Freunde. Einer war Versace. Und 2 andere waren halt so Strangers. Einer davon von den 5 war auch 72 Jahre alt. Also das ist ja auch richtig krass, denke ich mir, wo ich das halt gelesen habe. Man sagt, okay, vielleicht waren seine Motive reiche Menschen, reiche Männer. Aber dass 2 seine Freunde auch getötet worden sind, das ist halt, es ist halt kurios, ne? Weil er halt auch erzählt hat, also durch andere Menschen, die es halt erzählt haben, dass diese 2 Männer, die halt getötet worden sind, dass die auch zu den engsten und liebsten zu seinen Freundeskreisen halt gehören. Und dass die dann halt einfach, einfach ermordet wurden. Das müsst ihr euch halt einfach vorstellen. Laut Bekanntschaften soll er auch unter einer antisozialen Persönlichkeitsstörung leiden. Und ich glaube halt auch, wenn man allgemein eine Störung hat oder leidet, dass wenn man zum Beispiel Drogen nimmt, dass es das alles noch, dass es noch verschlimmert. Dass es alles viel verschlimmert. Und das ist jetzt bis heute nicht nachweisbar, ne, ob der wirklich unter einer sehr starken Persönlichkeitsstörung halt litt. Das muss ja auch diagnostiziert werden. Aber Bekannten haben das halt erzählt, ne? So wie er sich verhalten hat, dass er zum Beispiel nicht empathievoll war und sich ein bisschen, ja, anders verhalten hat, ein großes, starkes Ego hatte. Ja, das einmal dazu. 8 Tage nach Giannis Mord hat er sich in sein Hausboot in den Kopf geschossen. Das hörte ein Nachbar, also den Schuss hörte ein Nachbar, und darauf alarmierte der Nachbar halt die Polizei. Und er wurde halt nur 27 Jahre alt. Ja, Gianni Versace, wo, also ich glaube, ich habe das nicht erwähnt, wurde auch nur 50 Jahre alt. Also 50 Jahre ist wirklich nichts. Also 50 Jahre ist, also wenn andere sagen, ja, 50 Jahre ist schon alt. Nein, 50 Jahre ist noch gar nichts. Also 50, also ich finde 50 Jahre für den Tod richtig früh. Und das, was er alles geschaffen hat, so, das ist, finde ich, viel zu früh gewesen, ja. Ja, das ist jetzt, kommt zu seinem Mörder, ja. Was hat Gianni Versace alles hinterlassen? Erstmal zu der Beerdigung. Zu seiner Beerdigung, die in Italien stattfindet, weil in Italien wurde er halt auch beerdigt, kamen 2000 Menschen. Darunter Elton John, Naomi Campbell und Princess Diana. Und das Krasse ist jetzt in dem Fall, denke ich mir, Princess Diana war bei seiner Beerdigung und ein Monat später war sie auch tot. Und zwar in Paris hatte sie ja einen Autounfall gehabt und da starb sie halt auch. Und ich finde, das ist richtig, ich finde, das ist so creepy. Es ist so krass, wenn man so denkt, okay, ich bin bei einer Beerdigung. Also nee, eine Person ist bei der Beerdigung und einen Monat später stirbt sie auch. So, das ist richtig heftig, das ist krass. Ja, Gianni Versace war halt auch einer der wenigsten Designer, die sich auch mit der Musikindustrie in Verbindung gesetzt hat. Wie zum Beispiel auch Tupac Shakur gehörte auch zu seinen Kunden. Der ging auch mal auf seinen Catwalk mal, ich glaube, das war 1995, weil Tupac Shakur starb ja auch 1996, er wurde ja auch erschossen. Und ja, ein Jahr später Versace. Und darauf, einen Monat später Diana. Das ist alles so heftig creepy. Ich finde auch irgendwie, meiner Meinung nach, die 90er ist heftig. In den 90ern ist so viel passiert. Wirklich, es ist so viel passiert. Die 90er ist wirklich was für sich selbst. Also, Versace ist gestorben, Diana ist gestorben, Tupac, Biggie, dennoch, also ich glaube, es ist noch viel mehr, aber das ist halt gerade, was mir jetzt in den Kopf einfällt. Aber ich finde, glaube, das ist so richtig, like, es ist einfach heftig, Leute. So, ich finde auch, ich finde, die 90er sind so mysteriös. Ich finde, 90er sind so mysteriös. Zum Beispiel, wenn ich an 2000er denke, denke ich mir so, ja, Pink, Bubblegum, Motorola-Handys. Aber 90ern ist richtig so düster. Richtig, richtig düster. Schwarz, dunkel, Polizeisirenen, abends und so weiter, Schüsse und so, das ist wirklich, like, brutal, brutal. Ja. Versace hinterließ seine Nichte, also seine Nichte in dem Fall, das ist die Tochter von Donatella Versace, 50% Anteile an seinem Modeimperium und 500 Millionen US-Dollar, die dann an ihren 18. Geburtstag halt ausgezahlt wurden. Ja, zu der Zeitpunkt, wo Gianni Versace verstorben ist, wo Gianni Versace starb, war die Nichte gerade mal 11 Jahre alt. Ja, und auch die Nichte und auch ihr Bruder, also in dem Fall sein Neffe, die erbt noch die Kunstwerke von Gianni Versace. Ja, das einmal dazu. Sein Bruder, also Gianni Versaces Bruder, erbte 30% und Donatella 20% an dem Modeimperium. Ja, genau, richtig. Der Bruder von Gianni Versace, also Santo, wurde CEO des Modeimperiums und Donatella wurde Modedesignerin des Modeimperiums. Donatella sollte, also das, was die bekommen haben, das mit den 50%, 30%, 20%, das stand alles schon im Testament. Das heißt, Gianni Versace hat das schon vorher schon geschrieben. Ne? Also es gab jetzt nicht, okay, er ist gestorben und danach hat man so geguckt. Nein, das wurde schon so vorgeschrieben von ihm. Und ich glaube halt auch, wenn man schon Milliardär ist oder allgemein Millionär, dass man muss halt sein Testament halt, also, weil es ist halt nicht so dieses, okay, man hat ein Haus und die Geschwister teilen sich jetzt unter sich, okay, wer bekommt jetzt das Haus? Sondern es sind wirklich, es sind Vermögen, es ist Geld, Vermögen, Kunstwerke, Autos, Ferienhäuser oder so. Also, da muss man halt wirklich ein Testament machen. Also egal, wie alt man ist oder wie, egal, wie, wann man stirbt, mit 90 oder mit 50 in dem Fall, weil die Familien, die vermehren sich ja, ne? Man pflanzt sich halt fort und dann erben das halt in dem Fall halt auch Enkelkinder und so weiter. Und es muss alles halt weitergehen. Und deswegen, ich glaube, bei so einem Vermögen muss man halt einfach immer ein Testament schreiben. Einmal eine Frage halt auch an euch. Habt ihr schon mal ein Testament geschrieben oder möchtet ihr ein Testament schreiben? Also es ist nicht verkehrt, wenn man das halt macht, ne? Falls man so Sachen hat wie Immobilien, Autos und so weiter. Weil zum Beispiel, ich weiß noch, in der Schule hat eine Lehrerin von mir, ihr Mann war auch Lehrer. Und wie ich das so verstanden habe, haben die beide einfach ihr Testament geschrieben, so. Und ich denke mir so, oh krass, so, ne? Ich dachte mir so als Kind, okay, ist voll normal, aber jetzt denke ich mir, okay, ich werde auch erst 23, ne, dieses Jahr. Aber, ja, ein Testament! Was soll ich denn bitte schreiben, wer mein MacBook bekommt, oder was? Oh Mann, ja, das ist heftig. Aber auf jeden Fall wurde das schon alles schon vorgeschrieben, Leute, alles schon vorher. Und es gibt auch eine Vermutung, warum Donatella auch nur 20% bekommen hat. Und zwar war sie halt sehr stark kokainabhängig. Also von 1987 bis 2005 hatte sie damit zu kämpfen. Und auch 2005 war sie endgültig halt wie kann man das sagen? Oh, ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall war sie nicht mal kokainabhängig. Und ihr müsst euch vorstellen, sie war einfach 18 Jahre lang kokainabhängig. 18 Jahre lang. 18, Leute. 18. Das ist ja krass, oder? Ich finde, glaube ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, obwohl, ach, vielleicht ist das sehr weit außen, also sehr weit hergesagt, aber man muss sich mal vorstellen, man ist 18 Jahre kokainabhängig. Stirbt man da nicht? Also, dachte ich mir. Also, weiß nicht, weil sie ist jetzt auch, ich weiß jetzt gerade nicht, wie alt sie ist, obwohl wir können mal gucken, wie alt sie ist. Aber so Menschen, die ja auch Drogen nehmen oder, ja, egal, legale, illegale Drogen, die haben ja, also die Lebenszeit verkürzt sich doch, oder? Und wo ich das gelesen habe, dass sie 18 Jahre kokainabhängig war, boah, die ist jetzt 67, Leute. Sie ist jetzt 67 Jahre alt. Ich frage mich eigentlich, ich glaube, ich habe mir, also als Kind dachte ich, okay, also ich wusste, dass sie kokainabhängig war, auch als Kind, weil das so gesagt worden ist, aber ich wusste nicht 18 Jahre lang. Man weiß jetzt nicht, ob das wirklich so for real 18 Jahre war oder schon früh, also oder weniger. Aber ich dachte mir, okay, hat sie deswegen eine andere Nase jetzt, ne? Aber es tut mir halt mega leid. Also ich weiß auch nicht. Ich denke immer so, krass, was muss passiert sein, dass man, dass es so passiert, ne? Dass man halt drogensüchtig wird. Das denke ich mir, ist halt heftig. Und ich glaube auch deswegen hat sie auch nur 20% Anteil halt auch bekommen. Ja. Donatella Versace musste sich sowieso sehr hart durchkämpfen. Denn sie und Gianni Versace, die unterscheiden sich sehr, wenn es um Designs geht, um Entwerfen von Mode und halt auch um die Modemarke Versace. Und wo Donatella halt die Modedesignerin wurde, an einem Zeitpunkt, ich habe leider nicht das Datum herausgefunden, sank um 400 Millionen US-Dollar an, sank es einfach 400 Millionen US-Dollar. Das ist heftig. Und sie wurde halt auch viel belächelt, weil so wie ich es weiß, wo Gianni noch lebte, war sie nur für die Accessoires zuständig. Also sie hat ja auch bei Versace gearbeitet. Also mit, also die, das war ja wirklich ein Familienunternehmen, also ist bis jetzt immer noch eigentlich ein Familienunternehmen. Und sie war jetzt nur für eine Abteilung jetzt zuständig, und zwar mit Accessoires in dem Fall oder Swimwear, irgendwie so. Aber sie hat dann wirklich das halt geleitet. Also sie war wirklich so Art Director und sie wurde halt viel belächelt. Das Gute war natürlich, weil Gianni Versace sich sehr gut mit den Supermodels auch verstanden hat und die sowieso, das wirkt so, als ob die alle so eins wären, hatte sie natürlich viel Rückhalt. Sie hatte viel Rückhalt von den Models und das wäre natürlich krass gewesen, wenn sie jetzt in der Leitung wäre und keiner würde jetzt für sie modeln oder so. Das wäre dann halt schon sehr stark, eine sehr starke Antwort, würde ich mal sagen. Aber sie musste sich jahrelang anhören lassen, wirklich jahrelang anhören lassen, dass sie es nicht ist. Ne? Und das habe ich auch schon mal gesagt, in der Fashion-Branche, Modewelt, like, egal wie reich du bist, so, entweder du hast es drauf oder nicht, ne? Das mit eben mit den Models, so, ich meine halt natürlich damit so, also das, das ist so, wie als ob ich mich widersprechen würde. Es ist nochmal ein Unterschied zwischen der Modebranche, wirklich die Branche, als Mainstream, international, ne? Zum Beispiel, Kendall Jenner ist jetzt eine, ist die bestbezahlteste Model auf der Welt. So. Und das meine ich jetzt mit internationalem Mainstream. Das muss man erstmal schaffen können. So. Und deswegen meinte ich, okay, wahrscheinlich hat sie einen Vorteil, weil sie aus guten Elternhaus kommt und auch Connections hatte und bla bla bla. Aber trotzdem in der Modebranche muss man sich beweisen. Man muss sich einfach beweisen, ne? Und nur weil du gute Connections zu bestimmten Menschen hast, heißt es nicht, dass es gibt ja noch eine andere Seite von der Modebranche. Und Donatella Versace musste sich halt einfach sehr, sehr, sehr stark beweisen. Und das war nicht einfach für sie. Natürlich jetzt im Nachhinein muss man auch sagen, zum Beispiel ich bin ehrlich, ich kenne nicht Versace ohne Donatella. Ne? Ich bin nach seinem Tod bin ich auf die Welt gekommen, ne? Also erst ein paar Jahre später. Und das, was ich halt mitbekomme, das kenne ich nur unter Donatellas Designs. Ne? Allgemein unter deren Team und so. Also das mit Gianni Versace habe ich halt nichts mitbekommen. Nur frühere Bilder. Ich muss aber auch sagen, dass, also kennt ihr diese Videos, diese, wie viel war dein Outfit wert, was es da auf YouTube gibt? Und da gab es halt, ich glaube, eine englische Version oder so. Oder ich weiß nicht, englische oder deutsche Version. Auf jeden Fall war der, in meiner Erinnerung, war der Typ, der befragt worden ist, glaube ich, Deutscher. Und der meinte sogar, also er hatte irgendwas angehabt von Versace oder ihn wurde gefragt, wer sein Lieblingsdesigner ist und der hat gesagt Versace. Und er meinte, dass dass niemand das so gut gemacht hat wie Gianni Versace und dass keiner das so gut gemacht hat. Und dass, er hat gesagt, er hat aufgehört. Genau, er hat aufgehört, Versace zu kaufen, also bei Versace zu kaufen, weil er gestorben ist. Und das ist krass. Und ich finde, das ist echt ein krasses Statement, dass man wirklich so denkt, nee, ich kaufe da gar nicht mehr ein, weil es nicht mehr der Leitung von Gianni Versace ist. Und er meinte halt irgendwie auch so, das ist halt nicht mehr dasselbe und so. Und ich dachte mir so, wow, krass, heftig. Ist das doch heftig, oder? Das ist krass, ja. Ja, ich muss halt auch sagen zu Versace, also jetzt zu dem Familienunternehmen, ist auch einer der wenigen Unternehmen, also halt Imperium, Modeunternehmen, was von der Familie halt noch in Anführungsstrichen noch im Besitz ist, ne? Was noch geführt wird. Und ja, ganz kurz noch so ein paar Facts. 2018 gab Michael Kors und Versace bekannt, dass Michael Kors das Modehaus für 1,83 Millionen Euro kaufen würde. Nee, ich glaube Milliarden. Oh mein Gott. Like, wieso schreibe ich Millionen? Das kann auch never sein. Oh. Leute. Warte. Milliarden, oh mein Gott, Milliarden, Leute. Ich wusste, dass es Milliarden, aber ich habe mich irgendwie hier vertippt. Ey, das ist ja doch richtig peinlich, wenn man 1,83 Millionen Euro... Nee, ist zu wenig. Oh mein Gott, ich habe das einfach dann gekauft, ja. Also das heißt, seit 2018 gehört eigentlich Versace zu Michael Kors. Und Michael Kors gehört ja auch zu LVMH, also Louis Vuitton, Moët und Hennessy. Ist ja auch ein Luxuskonzern, Luxusgesellschaft, was verschiedene Anteile an mehrere Modemarken haben oder auch andere Sachen, ne? Wie auch alkoholische Getränke wie Moët und Hennessy. Ja, 2010 teilte zum Beispiel Naomi Campbell in der Oprah Winfrey Show mit, dass sie unter dem Tod von Gianni Versace, also sind auch andere Sachen passiert bei ihrem Leben, aber dass sie auch darunter drogensüchtig wurde. Ne? Sie wurde kokainsüchtig, so in der Oprah Winfrey Show, das war 2010, da war sie schon längst sober, also nüchtern, oder? Wie heißt eigentlich sober auf Deutsch? Ich kann nur sagen trocken, aber sagt man auch zu Menschen, die drogensüchtig sind, aber kein Alkohol, ne, das mit Alkohol ist, sagt man da auch trocken? Weil ich verstehe so, ja, ich bin trockener Alkoholiker oder so. Ne? Dass man weiß, okay, er trinkt halt keinen Alkohol, aber nicht mehr, weil er Alkoholiker eigentlich ist. Aber was sagt man nochmal für anderen Drogensüchtigen? Sober? Nee, ach. Nüchtern? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie nimmt halt keine Drogen mehr. So. Aber es ist krass, dass es sie auch alles so stark mitgenommen hat, dass sie, also natürlich, sie hat ja auch geweint, auch im Fernsehen. Da gibt es auch solche Interviews, Ausschnitte, wie sie stark geweint hat. Weil sie halt auch gesagt hat, dass Gianni Versace einfach ein ganz anderer Designer war, ne? Der hat einfach die Models ganz anders gesehen, also so in Augenhöhe, nicht drunter oder so weiter. Und dass es halt für sie was ganz Besonderes ist, dass sie das auch respektiert hat und dass Gianni Versace sie und allgemein halt auch die Models halt respektiert hat. Ja. Und dass sie dann halt auch drogensüchtig wurde. Ist schon heftig, muss ich sagen. Und ich finde auch allgemein, ein Tod macht schon vieles mit bei einer Person. Also auch bei Personen, die nicht, sag ich jetzt mal, ne, mit einem verwandt sind oder so. Also auch Freunde, ne, wenn man weiß, okay, eine Freundin ist von mir gestorben, das macht halt einfach mit einem halt was aus, ne. Ja, das ist halt was ganz Heftiges, denke ich mir. Und allgemein, die Geschichte ist sehr, sehr, sehr tragisch und traurig, wie das einfach passiert ist. Und ja, jetzt kommen wir zum letzten Fakt, was ich ein bisschen weird finde, aber muss jeder selber wissen. Und zwar so, wie der halt gestorben ist. Und zwar, seine Villa in Miami wurde nun zu einem Hotel gemacht, also schon seit langem. Das Hotel heißt The Villa Casa Casuarina. Casuarina, ja. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das Ding ist, warum ich das so komisch finde, ist halt, er wurde vor seiner Villa erschossen. Leute, er wurde erschossen. Und das Ding ist halt so, klar, da wo wir vielleicht irgendwo an der Haltestelle irgendwo stehen, vielleicht wurden auch da vor in Mittelalterzeiten auch Leute da öffentlich den Kopf abgetrennt. Ich habe gerade das Wort nicht dafür, wie man das nennt. Eher öffentliche Hinrichtung, glaube ich, oder? Ne, das ist halt so, also das ist halt so, sowas kann man sich halt auch ganz gut vorstellen, ne? Weil man vor seiner Zeit haben auch andere Menschen hier auf der Erde gelebt und das wäre auch alles anders. Aber ich denke halt, das mit Gianni Versace ist meiner Meinung nach, es tut mir leid, aber das finde ich viel zu früh. Es ist einfach viel zu früh. So, er ist 97 gestorben und dass man daraus jetzt so ein Hotel macht, denke ich mir so, das ist schon ein bisschen creepy, so, wisst ihr? Aber klar, dieses Jahr, hier hat er gelebt, das war seine Villa und so, kann ich mir gut vorstellen, aber so wäre er einfach so gestorben, so im Alter von, keine Ahnung, 90 Jahren alt, einfach so im Beisam seiner Familie, das sagen ja immer, das hört man immer so in der Presse, dann fände ich das gar nicht schlimm, wisst ihr? Aber wenn ich so weiß, okay, eigentlich wäre er ja nicht tot, gäbe es diesen Mörder nicht, ne? Also dann, das ist ja auch krass, so dieses, er wäre eigentlich ja noch am Leben, glaubt man, ne? Natürlich hätte auch sein können, dass ihn doch, das Krebs ihn doch noch getötet hätte, man weiß es nicht, aber, oder, ne, HIV. Aber er hätte ja noch gelebt, oder? Er hätte ja noch gelebt. Und das ist halt schon krass, muss ich sagen, ja. Die Geschichte ist allgemein sehr traurig, sehr tragisch. Und ja, es ist traurig, tragisch. Also auch, dass die Familie jetzt von Versace, wie zum Beispiel Donatella und halt auch ihren älteren Bruder, die haben jetzt einfach zwei Geschwister verloren. Zwei Geschwister. Ne? Davor waren die vier und jetzt sind die zwei. So. Natürlich, irgendwann gehen wir halt alles, ja klar, aber ich finde halt, wenn man früh, ich finde auch, bis 50 Jahre ist man früh, ne, ich finde, das ist auch ein früheres Alter, dass man, also bis zu den 50ern, dass man einfach da schon wieder ein Geschwisterteil verloren hat, finde ich ganz krass. Ich will mal ganz kurz gucken, wie alt Donatella Versace war, wo Gianni Versace gestorben ist. Ja, sie war 42. Also zwischen 41 und 42 war sie, ich guck mal kurz. Ja, 42 wurde sie. 42, also zwei Monate nachdem sie 42 wurde, wurde dann ihr Bruder dann erschossen. Ja. Aber was denkt ihr zu der Geschichte? Kanntet ihr schon die Geschichte? Also ich glaube auch nicht so detailliert wie ich zum Beispiel. Ich kannte es auch nicht detailliert. Aber ich wusste, okay, er wurde umgebracht und das von seinem Callboy. Denkt ihr halt, dass die Kontakt hatten? Oder denkt ihr, er war halt einfach ein Stranger und war einfach verrückt nach Geldreichtum und wollte einfach wirklich einfach so einen reichen Mann umbringen? Ich glaube, dass sie sich schon kannten, weil, ich weiß nicht, für mich macht das, also, ach, das hört sich jetzt blöd an, ne, alles macht ja eigentlich keinen Sinn, aber es macht für mich einfach keinen Sinn, dass der ihn umgebracht hat, wisst ihr, der ihn einfach so umgebracht hat, weil irgendwie muss er ja wissen oder ihn schon ein bisschen kennen, dass der weiß, okay, morgens braucht er immer seine Zeitung oder so. Und ich glaube, die kannten sich halt einfach, weil einfach so wirklich jemanden zu erschießen und dann 8 Tage später Selbstmord zu begehen, ist halt ein bisschen creepy. I don't know. Aber wie gesagt, die Familie sagt, streitet das halt ab. Aber es wirkt so, als ob die sich halt gekannt haben. Ich denke mir halt auch so, also ich bin ehrlich, ich habe zum Beispiel auch Freunde, wo meine Familie die halt nicht kennen. Ne? Aber klar, das ist jetzt nicht ein direktes Beispiel, aber natürlich ist es jetzt beweisbar, dass man zum Beispiel befreundet war, wenn man zum Beispiel WhatsApp-Verläufe zeigt und so, aber ich glaube, zu der Zeit konnte man einfach nichts beweisen, oder? Also, dass man nichts beweisen konnte, dass sie sich kannten, dass sie miteinander kommuniziert haben und so. Und ja, was denkt ihr? Denkt ihr, die kannten sich? Und da ist irgendwas vorgefallen und er hat ihn umgebracht? Oder denkt ihr, nee, die kannten sich nicht? Ich finde, dass wie er gestorben ist, richtig, richtig tragisch. Das ist einfach was sehr Trauriges allgemein. Ja, eine Gesellschaft, also, ne, das ist halt schon, das ist nicht ein Tod von, also sag ich jetzt mal, in der Modebranche, sondern das ist ein Tod, so was in die Geschichte eingeht, so wirklich halt so, ihr müsst euch einfach mal so vorstellen, ihr würdet einfach an euren, also ihr geht auf den Weg, ne, zum Zeitpunkt, also euch, ihr geht einfach eure, macht einfach eure Morgenroutine, ne, so morgens, so, ihr geht raus, macht irgendwas, keine Ahnung, ihr holt euren Kaffee oder eine Schachtel Zigaretten, ich weiß es nicht, aber dann werdet ihr einfach erschossen, Leute, das ist doch krass, ich finde, das ist so heftig. Natürlich, klar, wenn es eine berühmte Person ist, geht es halt in die Geschichte ein, aber es ist wirklich, like, intense, wirklich, naja, es ist einfach krass, Leute. Ja, das dazu, ja, danke fürs Zuhören, ich, dann wisst ihr, was mal krass ist, sagen auch voll viele Podcaster, es ist immer komisch, wenn man spricht, dass man denkt, okay, das alles ergibt gar keinen Sinn. Aber dann, wenn man es schneidet und das hochlädt, denkt man, okay, ergibt Sinn. Aber ich denke mir die ganze Zeit, ich habe gar nicht eine tieferen, düstere Stimme gesprochen, dass man denkt, okay, really, this is a crime. And not, you know, just a story time. It's a crime. Aber, ja. Ich hoffe, euch geht's einfach gut. Ich hoffe, ne, ihr genießt eure Zeit. Es wird gerade wärmer. Tankt viel Vitamin D, wie ihr könnt. Und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge. Und vielen Dank fürs Zuhören beim Pradanoid Nummer 2 von The Devil's Closet, Leute. Yes. Na, wir hören uns.